Plastik Lindlein in der Rosenau in Kronach. Präsentiert.
Gedacht, du legst los.
Naja, ich fahre ja schon wieder. Also das könnte eine Dauereinrichtung werden. Ich sitze schon wieder mal im Zug.
Also sag mal, hast du also manche haben Homeoffice, du hast Homebahn oder wie?
Homezug. Heute auf dem Weg nach Berlin bin ich und ja, funktioniert wieder alles reibungslos und alles gut. Und nachdem es letzte Woche so gut funktioniert hat, machen wir halt mal wieder einen Podcast aus dem Zug. Vielleicht sollten wir erklären, heute ist Mittwoch übrigens schon. Wir nehmen also heute schon am Mittwoch unseren Podcast auf, die aktuelle Folge. Und ich bin irgendwo im Nirgendwo zwischen Wittenberge und Berlin.
Ja, heute ist Mittwoch, denn morgen ist Feiertag, beziehungsweise ihr hört die Folge ja wahrscheinlich dann am Freitag, 30. Mai, aber ja, zwei Tage vorher die Aufzeichnung eben. Wir blicken schon mal drauf, was in dieser Woche alles so los war. Und es war ja trotz dieser nur drei Tage bisher ja trotzdem sehr viel los. Beziehungsweise letzte Woche gab es eine große Katastrophenschutzübung in Steinach an der Steinach. Das ist bei Mittwitz und da waren über 500 Einsatzkräfte waren da mit dabei. Ja, und das Szenario war so ein Brand in einem Metallveredelungsbetrieb und da gab es natürlich Gefahrstoffe und da wurde das Ganze immer komplizierter. Also die Einsatzkräfte, die wussten natürlich, ja okay, heute ist irgendwie eine große Übung, aber was da genau passiert, das wussten die nicht. Auch unsere Kim Schmidt wusste es nicht, die war aber mit dabei, war vor Ort und da hören wir uns jetzt mal an, ja, wie das Ganze so abgelaufen ist.
Schalten Sie Klima- und Lüftungsgeräte ab. Auf Rundfunkdurchsagen.
Attention, this is the fire department. This area is affected by gas. Please seek immediately shelter in a building and close windows and doors. Turn off air conditioning.
Ja, bei mir ist gerade 9:30 Freitagabend, Steinach an der Steinach. Und ich stehe direkt vor der Firma Weiß. Jetzt, wo es ein bisschen dämmert, sieht man nochmal richtig, was für ein Großaufgebot an Kräften hier vor Ort ist gerade. Weil natürlich in der Dämmerung die blauen, orangenen, roten Blinklichter alle nochmal perfekt zu sehen sind. Und die ganze Straße ist wirklich bis zum Ortsausgang voll mit Feuerwehr, THW, Polizei, BRK. Die Feuerwehr löscht auch immer noch. Zwischenzeitlich habe ich mitbekommen in einer Einsatzbesprechung, dass das Feuer eben auch noch übergegriffen hat, dann auf eine andere Halle und dementsprechend ja, ist die Feuerwehr seit Stunden im Einsatz. Man merkt es ihnen langsam auch an. Vorhin habe ich einen Feuerwehrmann gesehen bei der Besprechung, der sich dann mal kurz hingesetzt hat und auch meinte, ich muss mich einfach nur mal ganz kurz hinsetzen. Also es ist richtig Arbeit. Man denkt ja immer, naja, das ist jetzt so eine Großübung. Das ist ja eigentlich total entspannt, weil es ja gar kein Ernstfall. Aber hier ist Stress. Also auch bei den Einsatzbesprechungen. Die Presse wurde jetzt dementsprechend auch in die letzte Reihe geschickt, damit wirklich die Einsatzleiter und die Abschnittsleiter von Feuerwehr, THW, Rettung, Polizei, alle ganz vorne stehen können, alle berichten können, was geht in meinem Bereich ab, was sollen die nächsten Schritte sein, was müssen wir machen, damit das alles läuft. Also das ist absolut kein Spaß. Man denkt immer wieder, naja, ist es eine Übung und vorhin standen hier tatsächlich auch noch Leute auf der Straße, so Schaulustige, manche mit einem Bier, weil es halt einfach super interessant ist, das mal zu beobachten. Aber trotzdem wird hier richtig gearbeitet und geschuftet und so langsam wird es auch kalt, kann ich euch sagen. Also ich bibber mir hier schon eins ab. Vielleicht geht es den anderen hier einfach anders, weil sie die ganze Zeit im Einsatz sind und tun und machen. Aber ich glaube, das schlaucht schon sehr, weil das ja jetzt schon auch über Stunden geht. Jetzt mal zum Verlauf von der ganzen Übung. Also es ging ja jetzt doch ein paar Stunden. Es waren immer wieder die Einsatzbesprechungen. Wie war es denn für euch? Ihr hattet ja nicht von Anfang an alle Infos. Wie war denn da ungefähr der Ablauf?
Der ursprüngliche Zustand war ganz normale Brandmeldeanlagenalarm, also ganz normaler Brand im Gebäude, der halt dann gewachsen ist. Die Einsatzszenarien sind gewachsen. Immer mehr Feuerwehren sind auch alarmiert worden. Das Portfolio an Gefahrgut ist noch dazugekommen. Letzten Endes dann auch der Einsatz von CSA-Feuerwehren, also Chemikalienschutzanzügen, landkreisübergreifend. übergreifend, weil wir arbeiten mit dem Landkreis Coburg zusammen an. Die Einheiten aus dem Landkreis sind komplett zusammengezogen worden, die Wareneinheiten sind zusammengezogen worden, die Versorgungseinheiten sind zusammengezogen worden. Also im Landkreis insgesamt roundabout gut 500 Einsatzkräfte, die hier vor Ort waren und haben versucht, das nicht ganz einfache Objekt oder das schwierige Objekt, wie man weiß, hier zu schultern.
Was genau waren denn die großen Herausforderungen?
Die großen Herausforderungen waren die großen Flächen im Gebäude für die Einsatzkräfte, für die Atmungsgeräteträger, weite Wege zurückzulegen. Dann die Verrauchung im Gebäude, also einhergehend mit Brandereignis, dass alles verraucht ist, dass die Atmungsgeräte mit Nullsicht letztendlich rein sind, müssen den Brand lokalisieren, mussten dann auch Personen retten, leider Gottes auch dann nicht mehr zu rettende Personen bergen. Und das Gefahrgut insgesamt im Gebäude mit den Chemikalien, mit den Säurebädern, die drin sind, es ist halt Galvanik in Betrieb und damit ein entsprechendes Gefahrenpotenzial.
Man übt ja auch, damit man eben Fehler ausmerzen kann. Was ist Ihr Fazit von der Übung heute?
Wie bei jeder Übung in diesem Ausmaß, am Anfang immer die sogenannte Chaosphase, bis alles im Raum und in der Struktur geordnet ist, bis alle wissen, was sie letztendlich machen müssen oder was sie zu tun haben. Weil es kommen jede Menge Feuerwehren, Rettungsdienst, THW angefahren, wollen ihre Arbeit machen, die müssen strukturiert arbeiten. Das muss umgesetzt werden, das ist die sogenannte Chaosphase am Anfang und nach einer gewissen Zeit, die möglichst kurz ist, weiß jeder, was er zu tun hat.
Ja, und unsere Kim, muss man ja dazu mal sagen, ist ja mittlerweile die Expertin für solche Katastrophenszenarien. Die war ja schon beim ICE-Tunnel, bei der Tunnelübung mit dabei. Und ich finde es immer wieder beeindruckend, die Ehrenkräfte, und es sind ja meistens ehrenamtliche Kräfte bei den Rettungskräften, bei den Feuerwehren, die da im Einsatz sind, was sie da wirklich auf sich nehmen, um einfach zu helfen und für uns da zu sein. Man kann das nicht oft genug und wertschätzen und immer wieder sagen, wie toll das ist, dass sie das machen.
Ja, das auf jeden Fall. Und wer sich das komplett anhören will, auf unserer Homepage radio1.com gibt es in der Audiothek, also komplett zum Nachhören, diese Katastrophenschutzübung, wie das Ganze so abgelaufen ist. Und die Kim hat auch ganz viele Interviews gemacht, also da gerne auch nochmal reinklicken. Ja, und wenn wir schon dabei sind, dann war sie ja auch noch beim THW. Auch da gab es eine Jahresübung und zwar von der Schnelleinsatzeinheit Wasserversorgung Ausland, SEWA nennt sich das Ganze. Ja, und die sind in Katastrophengebieten unterwegs, um sauberes Trinkwasser bereitzustellen. So nach Naturkatastrophen, Erdbeben, Überschwemmung oder sowas. Und jetzt war diese Übung im THW-Ortsverband Coburg. Und sie hat sich mal mit dem Einsatzleiter und Logistiker der SEWA Süd, mit Thomas Wiedemann, genau darüber unterhalten.
Wo wart ihr beispielsweise schon so?
Das hat 1993 oder sogar davor schon angefangen. 93 Somalia, geht dann rüber über Indien, Pakistan ist vorher angesprochen worden, Sri Lanka mit dem Tsunami, Indonesien, Peru war mal. Das letzte war jetzt in der Türkei, der letzte Einsatz.
Und dann helft ihr vor Ort erstmal Wasser zu gewinnen für die Leute vor Ort, für euch, um euch zu versorgen. Und was noch?
Ja, die Infrastruktur dann wieder als einen Augenschein zu nehmen, dort Akquise auch zu betreiben und dort die Leute zum einen beraten, was man denn machen kann. Auf jeden Fall alles, was mit dem Nothilfegedanke zu tun hat. Und der Bereich Trinkwasseraufbereitung ist der erste Part dazu. Das ist der Start und geht dann komplett weiter mit allem, was dazugehört. Ja. Aber auch lokale Kräfte mit anstellen, auch lokale Kräfte zur Schule, wenn Anlagen von uns übergeben werden, weil es gibt ja auch Spenderoptionen, wie jetzt Türkei als Beispiel. Die werden komplett vor Ort geschult, werden dann in Anlage eingewiesen und dann werden die Anlage zurück. Unsere Kräfte gehen zurück und die lokale Kräfte bedienen die Anlage dann.
Also, dass die nachhaltig und langfristig auch noch Wasser gewinnen können.
Genau.
Ja, und auch an dieser Stelle sage ich natürlich, wie ich es gerade schon für alle anderen getan habe, auch dem THW, also dem Technischen Hilfswerk, alle, die da mitarbeiten, dickes Dankeschön, dass ihr das macht. Weil ich glaube, das hört ihr einfach viel zu selten, dass man einfach mal Danke sagt.
Man muss den Ernstfall proben, das ist einfach so. Und ja. Das haben die auch getan dann mit einer ganz besonderen Anlage auf dem Gelände des CEB.
Man sieht ganz viele Schläuche, irgendwas, was aussieht wie ein Swimmingpool, eine Anlage, die ein bisschen daran erinnert, als könnte man Frankenstein erwecken und ganz, ganz viele Stahlkisten, also ganz viele schwere Kisten. Versuch doch mal kurz und knapp und verständlich für alle zu erklären, was hier gerade passiert.
Diese Stahlkisten sind Aluboxer. Das heißt, wir nehmen unser gesamtes Material in Aluboxer verpackt, damit wir flugtauglich sind. Also das gesamte Material, egal ob das eine Trinkwasseraufbereitungsanlage oder ob das ein Zelt ist, Unterkunft oder Verpflegung, die Küche, alles ist in komplett in so standardisierte Boxer verpackt. Mit dem Material, das ist in Hilden in unserem Zentrallager eingelagert, geht es an den Flughafen, in ein Flugzeug rein und wir gehen in den Einsatz. So, Aufbereitung hier, das ist eine Ultrafiltrationsanlage. Das fängt an mit der Rohwasseraufbereitung, das ist der Swimmingpool, 8000 Liter Wasser. Das mal 4, weil das ist die Menge, die man braucht zum Vorbehandler. Geht dann in die Anlage rein, wie Frankenstein.
Jetzt könnte man Frankenstein genau. Zum Leben.
Also es sind zwei Filterpatronen, sagen wir mal, rechts und links. Und in der Mitte ist die Technik dazu. Dort läuft das Wasser rein, wird gefiltert. Alles, was im Wasser drin ist, also Trübstoffe, alles, was Viren und Bakterien drin ist, wird rausgefiltert. Und dann wird das Trinkwasser, das ist danach Trinkwasser, wie es bei Ihnen normalerweise aus dem Hahn kommt, wird dann nochmal mit Chlor beaufschlagt, damit es transportfähig wird und wird dann mit Zwischenlager in so einer Wasserblase, das Teil, das dahinter liegt, auffüllt und wird dann für den Transport oder auch für Ausgabe an Personen bereitgestellt.
Ja, und dann gab es so eine Anlage noch auf dem Schlossplatz und das lief dann letzte Woche wurde Donnerstag bis Sonntag und da haben die eben unter realistischen Bedingungen trainiert und das ist schön. Jedes Jahr immer bei einem anderen Ortsverband, jetzt eben beim THW Ortsverband Coburg war das Ganze. 60 Menschen waren da mit dabei. Ja, und die Kim halt auch, ne?
Ja, und jetzt hüpfen wir mal wieder in den Zug. Hast du die Geschichte eigentlich mitbekommen? In einem ICE von Mannheim nach München, ja. Da hat ein Banker allen Fahrgästen im Zug Freibier spendiert, nachdem er ein gutes Geschäft gemacht hatte. Also ich finde mal erstaunlich, wie viel sich über gute Verdauung freuen, aber zwar Spaß beiseite. Ich hoffe ja auch in diesem ICE von Coburg nach Berlin, dass irgendeiner vorbeikommt und irgendwas ausgibt, aber naja. Das klappt dann eher nicht so. Und ich habe noch eine Zuggeschichte.
Vielleicht magst du ein gutes Geschäft.
Ich war heute früh schon daheim. Also von daher alles wunderbar. Aber noch eine Zuggeschichte, weil ich die auch witzig fand. Bei einem Regionalzug zwischen Lehrte, also in Niedersachsen, da hat ein Mann versucht, seine heruntergefallenen AirPods zwischen Sitz- und Seitenverkleidung herauszubekommen. Und mit dem Arm ist er so stecken geblieben, dass ihn die Feuerwehr erst nach 1,5 Stunden befreien konnte. Also,
was?
Ja, das ist tatsächlich passiert und naja, das zeigt mal wieder, man könnte ja gerne die Musik auch mit dem Lautsprecher über das Handy hören, dann kann man gleich das ganze Abteil unterhalten. Ich finde sowieso immer toll, was in so einem Zug alles passiert, wer mit wem spricht und jeder Kopfhörer auf und redet mit irgendjemand, also es ist schon irgendwie crazy.
Ja, wir zwei sind auch mal nach Berlin gefahren und da wurde kurz nach Abfahrt jemand festgenommen im Zug.
Das stimmt, und wir beide haben geguckt wie ein Feuerwehrauto, ja. Wenn es blitzt. Also Wahnsinn, ja, das stimmt schon. Du, ich möchte einfach mal drauf jetzt schon zu sprechen kommen, weil ich ein bisschen aufgeregt bin vor diesem anstehenden Wochenende. Wir reden über den Sonntag, den 1. Juni.
Oh ja.
Das ist was wirklich Besonderes und ich freue mich da tierisch drauf. Und zwar sind wir beide ja praktisch beim Oberfränkischen Bratwurstgipfel mittendrin statt nur dabei. Und zwar gibt's unsere Bratwurst, also die Apfel- und Hanfbratwurst als Kreativbratwurst vom Edeka Frisches in der Wagner auf der Lauterer Höhe. Da gehen sie in den Wettbewerb und also wir beide finden dass es gut schmeckt, aber das Feedback von allen Leuten ist sowieso, dass sie den Leuten schmeckt. Ich war gestern bei den Designtagen bei der Eröffnung
ja. Und
da hat mich der dortige Metzger von Das Wunder von Bernd, also liebe Grüße Bernd Meinhardt, alter Metzger aus Neusses, wo ich herkomme, der hat gesagt, Mensch, ich habe eure Bratwurst noch gar nicht probiert, die klingt total interessant, muss ich mir holen. Wann und wo gibt's die genau? Habe ich sie nochmal erklärt, immer Donnerstag bis Samstag beim Edeka Frisches in der Wagner, da kann man die kaufen. Und der hat gesagt, die muss er probieren, weil die klingt interessant und er freut sich darauf, wenn er die mal probieren darf. Toll, ne?
Soll er auf jeden Fall tun. Ja, finde ich gut. Ja, man soll sowieso allem offen gegenüberstehen. Also jetzt mal ganz unabhängig davon, dass wir natürlich gerne hier irgendwie vielleicht unter die Top 3 kommen würden. Ist ja wurscht, ob das dann so ist, also im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich hoffe natürlich auch, dass man da bei dem Bratwurstgipfel dann logischerweise dann auch bei den anderen probieren kann. Also das da klingen einige andere Kreativbratwürste auch schon sehr interessant. Und da bin ich ja immer offen für alles. Das muss ich ja ganz ehrlich sagen. Wir selber sind auch vor Ort ab dem frühen Nachmittag, so zwischen 14 und 16 Uhr werden wir zwei da auch zugegen sein. Weil die fahren da ganz schön auf vom Edeka Wagner mit Bannern und so.
Wollte ich gerade sagen. Wir sind ja auch als Plakat mit vorhanden. Und aber nicht nur Edeka Wagner ist dort. Ich glaube, der singende Metzgermeister Brehm aus Dietersdorf ist auch mit vor Ort mit seiner Einhornbratwurst. Und aus Michelau ist noch jemand dabei. Also wir wünschen es und gönnen es ja allen. Und das ist
ganz Oberfranken, ja.
Ein schöner Wettbewerb. Da hören wir nächste Woche ein bisschen mehr drüber.
Bin gespannt. Ich war da ja noch nie.
Ich habe gerade über die Designtage gesprochen, ich übrigens auch noch nicht. Designtage war ich alle 37 Mal, seitdem es die gibt, war ich immer da vor Ort. Und diese Woche ging es ja los am Dienstagabend mit der feierlichen Eröffnung. Und großer Ehrengast war natürlich der bayerische Vizeminister, Ministerpräsident und bayerische Wirtschaftsminister Hubert Hupsi Aiwanger. Und ich habe den interviewt Und ich habe sogar ihn verstanden ohne Dolmetscher. Aber das ganze Interview können wir uns jetzt mal anhören.
Herr Aiwanger, die Designtage in Coburg. Sie selber sind darauf aufmerksam geworden. Können Sie noch mal erzählen, wie das zustande gekommen ist?
Ja, Design interessiert mich natürlich als Wirtschaftsminister besonders, weil ich weiß, wie wichtig das für die Wirtschaft ist. Und als ich dann gehört habe, dass in Coburg das regelmäßig stattfindet, habe ich gesagt, da machen wir heuer mit.
Der Designstandort Coburg ist wichtig. Zum 37. Mal finden die Designtage schon statt. Wie nehmen Sie das wahr von München aus?
Ehrlich gesagt hat das München teilweise nur in der Insider-Szene erreicht. Und genau darum geht es mir jetzt, dass das wirklich in der breiten Wirtschaft und Politik mehr ankommt. Dass das Design, das ja unser Alltagsleben rundherum prägt, noch mehr Wertschätzung abbekommt. Und deswegen will ich jetzt einfach auch durch meine Anwesenheit darauf hinwirken, dass wir die Design-Themen noch mehr in die Öffentlichkeit bringen.
Einfach noch eine Frage. Design, gibt es sowas wie Ihr persönlichstes Lieblingsdesign? Also seien es Klamotten, seien es irgendwelche Alltagsgegenstände?
Ja, Design ist ja nicht nur das Äußere und die Schönheit, sondern auch die Funktionalität. Und dafür stehe ich besonders, dass ich sage, die Dinge müssen auch durchdacht sein, müssen gut funktionieren, müssen effektiv sein. Das muss nicht immer ästhetisch schön sein, aber ja, es ist auch die Ästhetik wichtig. Wir sehen gerade bei den neuen Gebäuden, dass in meinen Augen oft ein bisschen der Geschmack fehlt. Wenn man sich historische Gebäude ansieht, die Jahrhunderte alt sind, dann sagt man auf den ersten Blick, die sind schön. Und bei heutigen Gebäuden fehlt das häufig etwas. Aber nochmal, auch auf Objekte und auf Werkzeuge bezogen, geht es auch um die Funktionalität.
Gibt es sowas wie einen Lieblingsgegenstand oder Lieblingswerkzeug, wenn Sie es gerade angesprochen
haben? Nein, also ich arbeite mit allen Werkzeugen gleich gern.
Der Hupsi, jedes Werkzeug hat er gern, glaube ich ihm sogar.
Ja, ich hatte heute früher kurz einen Ausschnitt in der Sendung, muss sagen, klang wirklich sehr kompetent und sympathisch und nett. Wie hat er gewirkt?
Super nett. Wirklich super nett. Also ich habe ja schon einige Politiker getroffen und das war oftmals so genervten Eindruck, machen ja viele so ein bisschen, wenn es so ein Journalist kommt, aber super nette Referentin von ihm, die im Vorfeld alles geklärt hat und dann habe ich fester Händedruck, Auge in Auge, mag ich sowieso dann immer und der war dann einfach nett, hat sich Zeit genommen, hat die Fragen beantwortet und jetzt nicht irgendwie so leere Phrasen, sondern hat ja auch am Schluss noch sympathisch gelacht. Also ich war wirklich überzeugt, ein netter Auftritt vom Hupsi.
Ach, das ist doch schön.
Ich habe mir allerdings auch nicht gefragt nach den Flugblättern. Also vielleicht hat es damit zu tun.
Naja, die Geschichte ist ja auch schon ein wenig her. Und da kann man auf jeden Fall bis zum Sonntag noch hin. Kulturfabrik Hortendorf, Besuch bei den Designtagen lohnt sich. Aber es lohnt sich auch ein Besuch bei den Rosenberg-Festspielen. Da ging es letztes Wochenende los am Sonntag mit dem Michel in der Suppenschüssel. Also Michel aus Lönneberger wird aufgeführt und unsere Uli Noll war ja dabei und hat sich's angeschaut und hat gesagt, ja, das ist nicht nur für Kinder was, das ist auch für Erwachsene was. So, man denkt an alte Zeiten zurück und ja, wir alle kennen ja diese Filme und das haben die sehr gut da aufbereitet für diese Open-Air-Bühne. Und wir hören da mal rein, wie das Groß und Klein so fanden nach der Premiere.
Und das sind auch ganz viele Erwachsene und ich glaube, uns Erwachsenen hat es genauso viel Spaß gemacht, oder?
Ich glaube, es waren mehr Erwachsene als Kinder, würde ich jetzt mal so sagen. Und es war wunderschön.
Warum muss man es weiterempfehlen?
Weil es einfach authentisch war und sehr, sehr schön.
Es ist was für Groß und Klein. Also es war ganz toll. Also Schauspieler, die Regie davon, toll, super. Jedes Jahr immer wieder gern.
Und man fühlt sich irgendwie wieder in die Kindheit zurückversetzt,
ja, auf oder? Jeden Fall.
Ich habe mich an so viele Sachen erinnert und habe gedacht, ach ja.
Es war echt super.
Wie hat euch denn der Michel gefallen?
Gut.
Warum?
Der war ziemlich witzig und es hat auch Spaß gemacht. Und vor allem mit dem Rabe, wo der dann durch die Reihen gerannt ist.
Ja. Was hat denn der für Streiche gemacht, der Michel?
Der hat alles dicht gemacht und hat dann dem Vater ein Klo eingesperrt.
Ja, und wie hat denn der versucht, der Lina den Zahn zu ziehen?
Zuerst mit seinem Pferd. Die Lina ist halt immer mitgelaufen, ja, weil sie Angst hatte und dann ist sie noch vom Dach gesprungen.
Aber der Zahn ist drin geblieben, ne?
Ja, und dann ist sie extra zum Schmied.
Und würdet ihr das jetzt anderen Kindern weiterempfehlen?
Ja.
Hat es dir gefallen?
Ja, weil es war lustig und es war toll.
Okay, und kannst du dich noch an irgendwelche Sachen erinnern, die der Michel gemacht hat?
Ja, der ist in der Suppenschüssel stecken geblieben. Und dann waren die beim Arzt und da ist er dann mit der Suppenschüssel auf den Tisch gefallen und dann ist die zerbrochen.
Und was hast du schon für Streiche so in deinem Leben? Hast du auch schon ein bisschen was angestellt? Oder bist du immer ein braves Kind?
Nee, nicht immer. Manchmal.
Wenigstens ehrlich. Aber dir hat's gefallen, oder?
Ja.
Note 1 bis 6, was würdest du geben?
1.
Boah, das ist gut.
Ich bin schon wieder Michel.
Echt jetzt?
Ja.
Cool, ich finde den Michel ja cool, ne? Warum, was war denn besonders lustig?
Wo der Michel die Schüssel über den Kopf gezogen hat.
Das Witzigste für mich war, wo der Papa in der Tür stecken geblieben ist.
Vom Klo, ne?
Ja.
Also wir empfehlen es weiter?
Ja.
Ja.
Karten, wer übrigens hin will, gibt es natürlich über die Kronach zu kaufen jederzeit, also Kronach Festspiele. Da gibt es ja, glaube ich, dieses Jahr noch ein bisschen mehr. Funny Money ist das eine Stück und Jedermann wird auch noch gezeigt. Also zwei tolle Geschichten und ist wirklich auch was Besonderes. Das Theater da an der Festung Rosenberg, Freilichttheater vor der historischen Mauer, das ist toll, wirkt auf jeden Fall toll. Und was sie da auf die Beine stellen, ist auch immer wieder super. Also wer Lust und Zeit hat, lohnt sich mal vorbeizuschauen.
Ja, und das wahrscheinlich auch fürs nächste Thema. Also wir haben halt ganz viele Tipps, wo man überall mal hin kann. Und ich war da noch nie, du schon oft, auf der Coburger Hütte. Na, sag nochmal, wo die genau ist.
Die Coburger Hütte liegt in den Alpen auf knapp 2000 Meter und zwar oberhalb von Erwald, also auf der österreichischen Seite gegenüber der Zugspitze. Man fährt um Garmisch-Partenkirchen herum und dann kommt man eben hinterm Berg nach Erwald und von der Erwalder Alm, mit der Erwalder Almbahn geht's dann hoch auf die Erwalder Alm und von dort kann man zu Fuß in knapp 2 Stunden gemütlich die Coburger Hütte erreichen, sind ein paar Höhenmeter mit dabei und es ist einfach wirklich toll, muss man gesehen haben. Und jetzt haben wir ja die Woche gehört, dass der Trend Berghütten und Übernachtungen auf Berghütten extrem zugenommen hat jetzt in diesem Jahr, die Buchungen. Und deswegen haben wir mal nachgefragt beim Hüttenwirt der Coburger Hütte, Jürgen Schranz. Und den habe ich mal kontaktiert.
Ein kleines Update von der Coburger Hütte. Die Vorbereitungen laufen schon auf Hochtouren. Wir starten ja am 6. Juni in die neue Saison 2025. Ein kleines Update zur Buchungslage. Zu Pfingsten haben wir noch unter der Woche ein paar kleine Plätze übrig. Zu den Wochenenden sind wir schon so gut wie ausgebucht. Generell ist die Buchungslage oder das Interesse der Gäste höher als wie die letzten Jahre. Dennoch haben wir unter der Woche noch die einen oder anderen freien Plätze übrig. Ja, das war's. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Liebe Grüße von der Coburger Hütte. Macht's gut. Ciao.
Ja, also da muss man sich auch sputen, wenn man da auf die Coburger Hütte will oder generell auf solche Hütten. Jetzt verstehe ich aber, weil du hast ja gesagt, das ist gegenüber von der Zugspitze, deswegen fährst du oft mit der Bahn, weil du willst Zugspitze werden. Naja.
Und den muss ich mir in Ludwigsfelde anhören, da fahre ich nämlich gerade mit dem Zug durch.
Also das ist langsam. Der beste Witz, den man, glaube ich, auf der Durchfahrt von Ludwigsfelde hören kann.
Ja, auf jeden Fall. Bei der Durchfahrt von Ludwigsfelde, wenn ich hier so aus dem Fenster schaue, da willst du auch nicht stehen bleiben im Zug.
Ja, von Ludwigsfelde haben wir auch mal nach Ketschendorf geguckt. Und zwar im Stadtteil von Coburg. Da gibt es nämlich die sogenannte Stadtteilforscher AG. Das sind 7 Kinder aus der 3. und 4. Klasse. Und ja, die haben sich quasi ihren Stadtteil mal so genau unter die Lupe genommen und gesagt, das und das fehlt und das brauchen wir. Und unser Rico Böhme war da mal mit dabei, weil da gibt es jetzt neue Wünsche vor Ort und da wird auch geklärt, was denn alles schon gemacht wurde. Und da hören wir auch mal rein in den schönen Beitrag.
Wir von der AWO, also der Bezirksverband Obermittelfranken, haben mit der Stadtteilarbeit vor allem in Ketschendorf gestartet und sind da eben mit sehr vielen Menschen ins Gespräch gekommen, was sich denn die Leute wünschten, welche Ideen sie für ihren Stadtteil haben. Und dann kam ich irgendwann an den Punkt, dass es mich geärgert hat, dass Kinder so wenig beteiligt wurden. Bin dann eben an die Direktorin von der Grundschule zugegangen und hatte dann damals, erstmal war es so ein Dreiviertelstunde-Gespräch, wo ich die Kinder eben schon mal fragen könnte, was würdet ihr euch denn überhaupt wünschen? Und dann hat mir das aber nicht ausgereicht und dann kam die Idee, eine Stadtteilforscher-AG zu starten. Und das ging letztes Schuljahr los mit 6 Kindern und dann durften die eben ausgestattet mit Notizblock und Kamera so ihre Wünsche und Ideen kreieren. Und dann eben ein großes Anliegen war, dass hier am Spielplatz euch was gestört hat, ne?
Und da fragen wir doch nochmal nach.
Also, dass es keine größeren Rutschen gab und keine größeren Schaukeln und die Schlaglöcher am Fußballplatz, die wurden aber schon weggemacht.
Also uns hat gestört, dass der Spielplatz für kleine Kinder da sind und nicht für die größeren und da wollten wir halt größere Schaukeln und so. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, einen Trampolin hier in unserem Ketschendorfer Park zu bauen. Wir wollten es bauen, ja.
Ja, nachvollziehbare Wünsche. Auf das Trampolin kommen wir übrigens gleich noch. Vorher aber die Frage, wie es denn jetzt nach der Ideensammlung weiterging.
Dann habe ich eben damals mit den Kindern eine Ausstellung gestaltet. Und dann durften wir damals ins Bürglerschlösschen gehen. Und da waren dann eben Amtsleiter vom CEB, vom Ordnungsamt und eben auch vom Grünflächenamt und der dritte Bürgermeister Can Aydin. Und da durften wir die Wünsche vorstellen. Dann teilweise gab es eben Sachen, da konnte die Stadt sagen, okay, die Wünsche können wir umsetzen, beispielsweise mit den Schlaglöchern oder auch, dass das CEB dann gesagt hat, wir stellen mehr Mülleimer auf. Dann wurde auch immer wieder so auf die Kinder verwiesen, weil es hieß, ein Zigarettenautomat war direkt gegenüber von der Grundschule, das hat die Kinder gestört und dann haben die Kinder einen Brief geschrieben und die ganze Schule hat unterschrieben und dann 2 Wochen später war dieser Zigarettenautomat eben weg. Und das ist so, ich glaube, ein ganz gutes Beispiel, worum es uns geht, einfach die Kinder zu befähigen, selber ihre Wünsche umzusetzen.
Einer dieser Wünsche ist eben ein Trampolin im Ketschendorfer Park. Laut Grünflächenamt würde es da auch wunderbar hinpassen. Nur leider ist dafür aktuell kein Geld da. Und so begaben sich die Stadtteilforscher gleich mal selbst auf Spendensammlung.
Also wir haben letztes Mal bei der Stadtteilforscherstunde Plakate gemacht und sind gelaufen. Und dann haben uns Leute manchmal Geld gegeben, als sie die Plakate gesehen haben.
Und sind auch zu Geschäften gegangen.
Denn so ein Trampolin, das kostet was?
7.980 Euro.
Und wie viel habt ihr schon?
567 Euro.
Es ist also noch ein langer, langer Weg. Es ist aber auch ein besonderes Trampolin.
Es ist ein Trampolin mit solchen Plastik-Dingern, also ein besonderes.
Was eher eingelassen ist in den Boden.
Ja, was eingelassen ist in den Boden. Und es wird 4 Meter lang und ich glaube, 2 Meter breit.
Ja, dann fehlt jetzt eigentlich nur noch das Spendenkonto.
Wir haben ein Konto bei der AWO, was wir verwenden können für das Geld.
Das Spendenkonto findet ihr übrigens auch auf unserer Homepage unter radio1.com. Wichtig ist die Angabe im Verwendungszweck Spende Trampolin Ketschendorfer Park. Und natürlich alle Beträge zählen, selbst die kleinen.
Dankeschön.
Der Ricky, ja, naja, dann schauen wir mal, ob das zustande kommt. Dieses Trampolin, was die übrigens wollen, da kann jeder spenden, wie es genau ist und wie man da mitmachen kann. Das könnt ihr nachlesen auf unserer Homepage von Radio 1, radio1.com. Da findet ihr alle Details, wenn ihr euch da irgendwie beteiligen wollt.
Ja, und um Kinder ging es dann auch beim Umzug. Das ist ja auch was Besonderes, ein ganzer Kindergarten.
Achtung, Achtung, Achtung. Aus dem Zug auf dem Weg nach Berlin kümmern wir jetzt um den Umzug eines Kindergartens. Ist das viel Zug heute? Das ist ja Wahnsinn.
Mhm. Dieser Podcast hat Zugkraft. Vielleicht heißt er dann auch so. Mal schauen.
Ja, die Ascolino ist ja ein bilingualer Kindergarten. Das bedeutet, die Kleinsten lernen von wirklich aus der Kinderkrippe heraus über den Kindergarten schon Deutsch und Englisch parallel. Tolle Geschichte, tolles Konzept. Und spielerisch lernen die Kinder da eben von klein auf eben wirklich den Umgang mit der englischen Sprache. Und die waren jetzt untergebracht in einem Containerdorf die ganze Zeit. Und jetzt ziehen sie eben in ihr neues Domizil in Wüstenahorn. Und ja, wir hören da auch einfach mal rein, würde ich sagen.
Also ich hoffe, dass sie ganz sehr aufgeregt sind. Die haben natürlich auch immer mal hier einen Besuch abgestattet und haben geguckt, wie es wächst und was alles passiert. Und aktuell sind sie sehr aufgeregt, weil sie wissen, sie können nicht mehr in die Container. Da ist jetzt gerade großer Umzug. Und sie sind eigentlich auf dem Spielplatz in Nershof für die paar Tage. Wetterbedingt sind sie jetzt aber im Mehrzweckhaus in Nershof. Also es ist ganz kurios aktuell und natürlich sehr aufregend für alle.
Ja, die sind aufgeregt. Also das war die kommissarische Leiterin des Ascoliner Kindergartens, Melanie Becker. Und auch die kleinen Bewohner sind schon ein bisschen nervös.
Wer hat es denn schon gesehen, das Haus? War schon jemand drin? So, wie sieht es denn da drinnen aus?
Oh, cool.
Wieso?
Weil da sind auch Spielzeuge.
Und da ist eine Turnhalle innen drinnen.
Nein.
Spielplatz.
Wirklich?
Ja. Da ist auch mal reingegangen. Und es gibt auch noch einen Platz, wo man die Kinderwagen hin tun kann.
Und es gibt 2 Türen. Eine, wo die Erwachsenen durchgehen und eine für die Kinder.
Nein, echt? Ja. Das ist ja großartig. Also ihr freut euch schon so richtig drauf,
ja,
oder?
Ja, wir vermissen ihn einfach im Kindergarten nicht.
Ja, freuen sich auf jeden Fall drauf. 2,7 Millionen Euro, das so mal als Fakten am Rand, hat das Ganze gekostet. 62 Kinder kann er nicht beherbergen, aber es ist noch ein bisschen Platz. Also wer da Interesse hat, kann da gerne mal anfragen beim Ascolino Kindergarten.
Und sehr schön finde ich natürlich die Aussage von dem einen. Vermisst du den alten Kindergarten? Nein, auf keinen Fall.
Ja,
sehr schön.
Das ist aber so. Kinder sind da.
Kinder sind ehrlich.
Ja, sehr pragmatisch, was das Ganze angeht. Und jetzt habe ich noch was, denn du bist ja heute nicht da im Studio, weil du ja Zug fährst. Ich habe gesprochen mit Flo Billek heute Morgen vom HSC 2000 Coburg. Das ist das ganz Besondere. Es ist ja der erfolgreichste Spieler des HSC 2000 Coburg, also laut den ganzen Statistiken. Ja, nach 11 Jahren hört der jetzt das Handballspielen auf. Völlig verrückt. Und ich habe ihn dann erstmal so ein bisschen gefragt, mit dem Blick auf das Spiel. Das findet ja am Freitag, also wenn ihr den Podcast heute hört, quasi am 30. Mai, heute Abend findet das statt. Habe ihn mal gefragt, wie er sich denn vor diesem Spiel so fühlt. Und das hören wir uns jetzt auch mal an.
Jeder Handballer weiß, dass irgendwann der Zeitpunkt kommen wird, wo man seine Karriere dann beenden muss oder beenden möchte. In meinem Fall ist das dann in 2 Wochen der Fall. Nach 11 Jahren ist es ein bisschen spezieller, die Karriere dann bei dem Verein zu beenden, wo man halt einen Großteil seiner Karriere verbracht hat. Von daher glaube ich schon, dass das spezielleres Heimspiel wird. Wie es genau abläuft bezüglich der Emotionen etc., weiß ich nicht. Ich probiere das auch ehrlich gesagt so ein bisschen auszublenden, aber man merkt schon, dass das irgendwie so ein bisschen kribbelt. Also ein bisschen komisch, merke ich schon seit 1-2 Tagen. Und auf der einen Seite freue ich mich sehr auf das letzte Spiel, auf der anderen Seite muss ich auch sagen, bin ich froh, wenn es rum ist irgendwie, wenn es geschafft ist und ja, das so ein bisschen abfällt.
Ja, und an der Stelle muss ich natürlich sagen, Flo Billek, großartiger Gere, großartiger Typ, einer mit Ecken und Kanten, also nicht so glatt gebügelt, der wirklich auch immer nie ein Blatt vom Mund genommen hat. Und was der da abgeleistet hat, ist, sucht seinesgleichen in Handball-Deutschland, weil 11 Jahre beim selben Verein auf ganz hohem Niveau zu spielen. Er war unter anderem mal 10-bester Torschütze in der Handball-Bundesliga in der Corona-Saison, wo der HSC in der ersten Liga gespielt hat. Also der hat schon Statistiken und Sachen abgeliefert, die sind wirklich aller Ehren wert und toller Typ. Und das wird eine Lücke reißen beim HSC 2000 Coburg. Da kann man dann schon von ausgehen. Ich meine, ich bin sogar auch ein bisschen wehmütig, weil wenn er den Podcast jetzt am Freitag hört oder vielleicht auch am Wochenende, ich habe auch meinen letzten Auftritt als Hallensprecher beim HSC 2000 Coburg am Freitagabend und bin mal gespannt, was das so mit mir macht. Sagt einem ja nie irgendjemand, wann der richtige Moment ist, irgendwas zu beenden oder nicht zu beenden, aber irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl, es reicht jetzt und es ist auch mal gut. Ich habe es ja lange, lange Zeit gemacht und deswegen muss da mal irgendjemand anderes ran und ich schaue natürlich und bleibe dem HSC treu verbunden und gucke auch viele weitere Spiele an. Das mache ich alles weiterhin, aber als Hallensprecher ist Schluss am Freitag.
Ja, wird bestimmt auch dann für dich ein bisschen emotional, glaube ich mal. Und beim
auf jeden Fall.
Flo Billek ist es so, auch er bleibt dem HSC verbunden, hat er mir verraten. Aber ich wollte natürlich vorhin auch wissen, ja, was sind denn seine Pläne für die Zukunft?
Ich werde erstmal eine gewisse Zeit für mich nehmen. Also seitdem ich jetzt mit meinem Abi damals fertig bin, habe ich direkt Handball gespielt, bin jetzt seit mehr als 10 oder 12 Jahren Profi, habe mein Studium fertig gemacht und ich brauche jetzt einfach mal ein bisschen Zeit für mich, um auch mal runterzukommen. Mein Körper sendet auch deutliche Signale, dass er jetzt mal eine Pause braucht. Ich werde abtrainieren müssen, dass ich auch später hoffentlich keine gesundheitlichen Probleme habe. Urlaube stehen an und ja, danach werde ich wie jeder andere hoffentlich noch ein relativ langes Leben haben und auch ganz normal arbeiten. Das ist der Plan Richtung Herbst, aber jetzt möchte ich erstmal 2-3 Monate für mich haben und das alles mal sacken lassen. Ja, ich war 11 Jahre hier, mein Lebensmittelpunkt wird auch hier bleiben. Es spielen weiterhin noch Jungs da, mit denen man auch privat in Kontakt steht und Handball hat so lange das Leben irgendwie geprägt oder mitgeprägt und dass ich das ein oder andere Spiel besuchen werde oder auch mit den Jungs teilweise mal einen Kaffee trinke, da bin ich sicher, dass wir das so weiterführen werden, da freue ich mich auch drauf.
Ja, also er will, ich sag's jetzt mal, einer ordentlichen Arbeit nachgehen im nächsten Jahr. Hat eben auch sein Studium ja alles jetzt in dieser Zeit jetzt abgeschlossen. Coburg wird erstmal weiterhin seine Heimat bleiben. Also sehr, sehr spannend. Wünschen wir ihm natürlich viel Glück, viel Erfolg. Aber er will sich auch in der Arena ab und zu mal blicken lassen. Ist ja auch ganz, ganz schön, diese Verbundenheit, die er da zeigt. Weil er kommt ja gar nicht von hier.
Nee, kommt eigentlich aus Hüttenberg, also ist er Hesse. Alle Hesse sind Verbrecher, weil sie glaube Aschebecher.
Genau. Und er hat zu mir dann noch so nach dem Gespräch gesagt, naja, ja, und dann wäre ich halt so wie der Normale jetzt einfach noch 30 Jahre arbeiten und dann hoffe ich noch auf ein langes Leben.
Ach, ist das süß. Hatte ich auch eine
Einstellung. Der Flo passt wirklich im Pfundskeil. Typ, super Typ.
Ja.
Kann man anders gar nicht sagen.
Von dem her, gibt noch Karten für den heutigen Abend, also an diesem 30.05. Komm vorbei, in der Coburg Arena wird bestimmt ganz besonderes Spiel, dann auch das vorletzte Spiel der Saison und ja, HSC Platz 6 oder vielleicht 5, hat er gesagt, können sie noch erreichen.
Ja, Das stimmt, aber es ist am Ende des Tages wurscht. Aber es wird, glaube ich, ein emotionaler Abend und dann machen wir mal alle Schluss am Freitagabend.
Ja, dann machen wir auch schon mal Schluss, so kurz und knackig. Würde ich auch was schön sagen.
Hammer. Telto fahre ich übrigens gerade mit dem Zug. Warst du schon mal in Telto?
Ne, mit dem Zug halt auch, ne?
Okay, naja gut, da hält man ja auch nie an.
War ich noch nicht.
Nee.
Vielleicht kann uns da jemand einen Restaurant-Tipp geben in Telto, dann können wir da mal hin.
Ich glaube, da gibt es immer McDonald's, aber ist egal. Pass auf, apropos Zug, eine letzte wichtige Info für alle, wieder was gelernt heute Morgen. Und zwar hat eine Schaffnerin hier sehr lange diskutiert mit einem Herrn, der im Zug sitzt und eigentlich falsch drin sitzt. Weil er hat gesagt, naja, mein anderer Zug, ich würde den Anschlusszug nicht bekommen. Und haben sie hin und her diskutiert, wann die Zugbindung aufgehoben wird. Habe ich vorhin mal ein wenig gegoogelt und ein wenig mich schlau gemacht. Also eine Zugbindung hebt sich immer auf ab 20 Minuten Verspätung.
20 Minuten schon?
Naja, tatsächlich ist die Zugbindung komplett aufgehoben. Wenn man irgendwo sieht, dass irgendwas später kommt oder nicht kommt oder ab 20 Minuten, dann kann man mit dem Zugticket, was man gekauft hat, auch wenn es ein Sparticket ist, mit allem fahren, was die Deutsche Bahn so zu bieten hat.
Okay, naja, Sie müssen vielleicht mal ein bisschen an diesem Beschwerdemanagement ein wenig arbeiten, glaube ich. Dass das alles ein wenig ganz nett ist und man wirklich mal vielleicht ein Auge zudrückt. Weil was ist denn, wenn ich jetzt 19 Minuten habe, dann gilt es plötzlich nicht.
Das ist genau der Punkt. Ja, hast du vollkommen recht. Und wenn da jemand Tourette bekommt und der Herr war auch ein bisschen bestimmter und war auch dann ein wenig laut, deswegen hat es jeder mitbekommen. Ich kann ihn verstehen, wenn ich ehrlich bin. Wirklich.
Naja, aber ich hoffe, ihr kommt jetzt gut an. Du hast ja gesagt, in ein paar Minuten ist es, glaube ich, soweit, oder?
Ja. Wir sind jetzt gleich da und dann bin ich dann am Freitag und nächste Woche wieder da und
dann hoffe ich, dass jetzt viele im Zug auch dich gehört haben beim Podcast aufnehmen und dich dann fragen, was du jetzt gemacht hast und dann kannst du noch im Zug Werbung für den Podcast machen, weil sie haben ja mich nicht gehört.
Psst, mich schauen so ganz viele Leute an. Ich habe das Radio 1 Mikrofon in der Hand und die klotzen mich alle an, als ob ich hier das 10. Weltwunder wäre, manche einer. Das ist schon ein wenig verrückt, aber...
Du bist, ja, ist halt so. Ach, auch eins möchte ich noch erwähnen. Also was heute oder in dieser Woche großartig war, ihr müsst alle mal auf die Radio 1 Instagram oder Facebook Seite, es war ja am Dienstag, der Tag des Purzelbaums und drei Menschen aus der Redaktion haben gedacht, ja, den machen wir natürlich. Allen voran Thomas Apfel, dann kam die Magdalena Narr und dann kam unsere Kim Schmidt und alle drei Purzelbäume sind auf ihre Art und Weise grandios falsch, aber auch grandios lustig.
Ja, schaut's euch mal an. Und das soll es dann auch gewesen sein. Also aus dem Zug sage ich jetzt Tschüss und Servus und bis nächste Woche.
Schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Ciao.